Am Puls der Politik, der Podcast.
Hallo, herzlich willkommen zu Am Puls der Politik, heute zu Folge Nummer 15 vom 20.09.2020. Das Thema heute: Wie Demokratien überleben, das Parteiverbot als Schutzschild gegen Extremisten. Es begrüßen euch Jonathan, Student der Politikwissenschaft in Bamberg, und mir gegenüber sitzt
Ruben, auch Student der Politikwissenschaft in Bamberg. Hallo. Genau, heute das Thema des Parteiverbotes. Wir hatten uns überlegt, wir hatten ja vor 2 Wochen die AfD mit ihrem rechtsradikalen Flügel, der vom Verfassungsschutz beobachtet werden sollte. Letzte Woche haben wir gesehen, dass es auch den Linken nahestehende Gruppierungen zumindest gibt, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Das heißt nicht, dass die Parteien beobachtet werden, gerade die Linke ist da über alle Zweifel erhaben, aber auch sie haben eben einzelne Personen und Ränder, die sich zumindest an Bereiche angrenzen, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden, weil der Verfassungsschutz glaubt, dass sie die freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland bedrohen und eben damit die Verfassung und das Gesamtkonstrukt der Bundesrepublik bedrohen oder angreifen wollen. Dann gibt es kleine Parteien, wie zum Beispiel den Dritten Weg, die tatsächlich gesamt als Partei vom Verfassungsschutz beobachtet werden, weil sich da einfach Nazis und Rechtsradikale sammeln, die der Verfassungsschutz auch als diese erfasst hat, die eben für den Verfassungsschutz auch nachweislich die Gefahr ausstrahlen, gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu sein. Und eine Lösung gegen solche Parteien, können auch manchmal Gruppierungen oder Vereine sein, vorzugehen, aber in diesem Fall eben Parteien, ist Parteien zu verbieten. Und weil wir das Glück haben, dass Jonathan gerade auch seine Bachelorarbeit zum Thema Parteienverbote schreibt, haben wir uns gedacht, das trifft sich ja hervorragend. Dann schauen wir uns heute mal genauer an, wie Parteiverbote funktionieren, was sie vielleicht bringen, wo auch die Grenzen von Parteiverboten sind, und unterhalten uns darüber. Und weil Jonathan hier ja eher der Experte ist, kann das heute auch so ein bisschen zum Frage-Antwort-Spiel sein werden. Wir schauen einfach mal, was bei rauskommt. Warum brauchen wir Parteiverbote, und gab es es schon mal, dass man eine Partei einfach so verboten hat in Deutschland?
Genau, zunächst zur zweiten Frage. Gab es das schon mal? Ja, es gab es schon zweimal sogar. Nämlich in den 50er Jahren wurde zum einen die Sozialistische Reichspartei verboten. Das war ein Zusammenschluss von Altnazis, die auch tatsächlich gezielt nach Altnazis in der Bundesrepublik gesucht haben und die in Führungspositionen gesetzt haben. Und diese Sozialistische Reichspartei hatte eigentlich nie großen Einfluss. Sie war eine kurze Zeit mit 2 Abgeordneten im Bundestag vertreten. Allerdings war sie im Prinzip ein irrelevanter Player. Allerdings hat die Bundesregierung dann damals unter Konrad Adenauer ein Verbot beantragt, und dieses wurde dann auch vom Verfassungsgericht ausgesprochen. Und die andere Partei, die verboten wurde, war die Kommunistische Partei Deutschlands. Die war schon eine mächtigere Institution, sag ich mal. Die war auch schon ein ganzes Stück älter. Die wurde ja, wie vielleicht der informierte Hörer weiß, von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg 1918-19 gegründet und war auch gerade in der Weimarer Republik eben eine relevante Größe. Und die KPD, die Kommunistische Partei Deutschlands, wurde dann 1956 verboten. Und weshalb in letzter Zeit das Thema Parteiverbot wieder aktueller wurde, war, weil 2003 der Bundesrat, die Bundesregierung und der Bundestag versucht haben, die NPD verbieten zu lassen, also die Nationaldemokratische Partei Deutschlands, eben eine Partei, die vor allem, in der vor allem Nazis sind. Und dieses Parteiverbot hat damals nicht funktioniert. Allerdings lag es nicht so sehr an der Frage, ob die NPD verfassungswidrig ist, sondern es ging darum, dass die Bundesrepublik Deutschland und dadurch die Verfassungsschutzämter, also quasi der Inlandsgeheimdienst, auf den Führungsebenen der NPD derart viele V-Leute, also verdeckte Ermittler, eingesetzt hatten, dass quasi ein Verbot der NPD dadurch nicht mehr möglich war, weil gar nicht mehr klar festzustellen war, hat das Verhalten der Mitglieder, wurde dieses Verhalten eigentlich durch die V-Leute beeinflusst, also durch Leute, die nicht für den Staat gearbeitet haben, aber zumindest durch den Staat bezahlt wurden. Und daher, weil es eben so schwer war abzugrenzen, welches Verhalten eigentlich der Partei und welches Verhalten da dem Staat zuzurechnen ist, konnte damals das Verfahren nicht durchgeführt werden. Und 2017 hat dann der Bundesrat nochmal versucht, ein Verfahren anzustrengen, beziehungsweise 2013 wurde Anklage erhoben, 2017 das Urteil gesprochen. Und da haben die Richter gesagt, ja, die NPD ist zwar verfassungswidrig, sie hat Wesensverwandtschaft zum Nationalsozialismus, sie richtet sich gegen die Würde des Menschen, gegen das Demokratieprinzip, gegen das Rechtsstaatlichkeitsprinzip. Eigentlich alles Gründe, um zu sagen, die Partei müssen wir verbieten, weil sie sich gegen unsere Verfassung richtet. Trotzdem hat man sie nicht verboten. Warum? Weil quasi die Richter gesagt haben, ja, es besteht keine Aussicht darauf, dass die NPD Erfolg haben wird, bei ihre verfassungswidrige Zielsetzung umzusetzen. Sprich, die NPD ist einfach zu irrelevant. Deshalb kann man sie mal weitermachen lassen. Und dieses Urteil war natürlich wahnsinnig umstritten, da in der Fachwelt. Aber ich glaube, das hat auch so in breite Kreise der Gesellschaft irgendwie Anklang gefunden, da haben die Medien auch viel drüber berichtet. Und da stellt sich jetzt eben grundsätzlich die Frage, ist eigentlich ein Verbot von Parteien der richtige Umgang mit extremistischen Verfassungsfeinden? Denn grundsätzlich zeichnet sich doch Rufen die Demokratie dadurch aus, dass es demokratische Spielregeln gibt. Sprich, wer die Mehrheit im Land gewinnt, der soll auch das machen können, was die Mehrheit im Lande will. Und wenn die Mehrheit für eine verfassungswidrige extremistische Partei stimmt, dann sollte diese doch auch Einfluss gewinnen dürfen, oder?
Ja, genau. Und das ist ja auch ein bisschen das Problem, dass wir halt auch genug Beispiele haben, wo Parteien eben behindert werden in ihrem Ausleben, wo Parteien verboten werden, wo man jetzt nicht als erstes dran denken muss, dass vielleicht einfach die Allgemeinheit oder der Staat an sich davon gefährdet war, sondern wo der Verdacht dann eher nahesteht, dass eben die derzeit Herrschenden zum Beispiel ihren Einfluss auch auf die Justiz etc. genutzt haben, um eben potenzielle Gegner aus dem Weg zu räumen und eben das, von dem die Demokratie lebt, dass verschiedene Alternativen auch die gleichen Chancen haben anzutreten. Das bedeutet auch, sie dürfen zu freien Wahlen antreten, aber sie haben auch dieselben Chancen für sich zu werben, frei Kundgebungen etc. abhalten zu dürfen, dass das eben nicht mehr gilt. Jetzt kann man, glaube ich, mit gutem Recht sagen, in Deutschland ist da gerade nicht die Bedrohung, aber wenn man, das ist ja schon eine alte Regelung, dass es Parteiverbote gibt. Menschen, die sich damals dafür entschieden haben, das in Deutschland einzuführen, konnten ja nicht wissen, dass es nicht auch mal Herrscher gibt, die das eben missbrauchen könnten. Deswegen ist es gefährlich, dass Parteien, also das kann gefährlich sein, dass es möglich ist, Parteien zu verbieten. Ja, schwierig. Also, weil man auch sagen kann, glaube ich, du hast gemeint, wenn die Mehrheit für eine verfassungsfeindliche Partei beispielsweise stimmt, dann ist sie halt gewählt. Kann man natürlich sagen, ja, das darf einfach nicht sein, das sollte verboten werden. Aber da stellt sich die Frage, ist, wenn das eine Mehrheit tatsächlich mal tun sollte, nicht die Verfassung an sich und das System an sich gefährdet und kaum noch zu retten, weil die Mehrheit sich auch einfach nicht verbieten lassen wird, sozusagen. Und da muss man sich schon die Frage stellen, wie sinnvoll ist es? Was wäre denn was, wo man sagen könnte, deswegen hat man es damals gemacht und deswegen hat es auch Sinn, das zu machen.
Genau, weshalb steht eigentlich bei uns im Grundgesetz drin, dass verfassungswidrige Parteien verboten werden können? Das steht übrigens in Artikel 21 des Grundgesetzes, nämlich da steht Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Und wer kann jetzt beschließen, dass die verfassungswidrig sind? Mitnichten die Regierung, natürlich nicht, denn die könnte ja diese Verfassungswidrigkeitserklärung irgendwie benutzen, um unbequeme Opposition auszuschalten. Nein, die Verfassungswidrigkeit kann nur, und damit infolgedessen das Verbot einer Partei, kann nur ausgesprochen werden vom Bundesverfassungsgericht, also von den Richtern in Karlsruhe, die nach rechtlichen Maßstäben entscheiden sollen und nicht nach politischen.
Und wie erreicht, also das Verfassungsgericht kann jetzt ja nicht einfach rumgehen und sagen, ihr könntet verfassungsgefährdend sein, wer zieht da vor Gericht oder wer stellt so einen Antrag?
Genau, wo kein Kläger, da kein Richter. Das Bundesverfassungsgericht kann nicht von sich aus tätig werden. Der Antrag wiederum wird gestellt von den politischen Organen, von den Verfassungsorganen, nämlich entweder Bundestag, Bundesrat oder Bundesregierung. Das heißt tatsächlich, die Antragsstellung, also quasi die Anklage einer Partei, die findet natürlich nach politischen Gesichtspunkten statt oder da ist zumindest ein politischer Missbrauch nicht ausgeschlossen. Hingegen beim Urteilsspruch kann schon davon ausgegangen werden, dass die Richter nach neutralen, sag ich mal, sich am Grundgesetz orientierenden Maßstäben entscheiden. Und weshalb steht es aber in unserem Grundgesetz? Ja, da muss man vor allem in die deutsche Geschichte blicken. Denn die Weimarer Republik, die erste Demokratie auf deutschem Boden, nach dem Ersten Weltkrieg 1918 gegründet, die Weimarer Republik, die hat noch ganz radikal den Gedanken der Demokratie insofern ausgelegt, dass sie gesagt hat, alles, was die Mehrheit will, akzeptieren wir. Die Weimarer Verfassung hatte keine Selbstschutzmechanismen, die war quasi ausgeliefert dem, was die Mehrheit wollte. Und deshalb konnte auch quasi über den legalen Weg die NSDAP die Macht ergreifen. Nachdem die NSDAP nämlich die Mehrheit im Land hatte, konnte sie die Verfassung quasi einschränken, beseitigen und die durch das Ermächtigungsgesetz dann auf formal legalem Weg die Macht im Land erringen und dadurch eine Diktatur aus Deutschland machen.
Gab es in der Weimarer Republik überhaupt keine Parteiverbote? Ich habe das Gefühl, also so in meinem Kopf hängt da irgendwas, dass es da doch irgendeine Möglichkeit gab. Aber wo war da der Unterschied? Oder gab's die?
Genau, es gab Parteiverbote auch in der Weimarer Republik, aber die waren nicht in der Verfassung verankert und die wurden auch nicht von einem Gericht ausgesprochen. Die wurden tatsächlich von der Exekutive, also der Regierung, verfügt. Und daher hatten sie halt immer so ein Geschmäckle, sage ich mal. Denn wenn die Regierung eine unliebsame Oppositionspartei verbietet, dann ist es halt weniger neutral, als wenn ein Verfassungsgericht, das eben unabhängig von politischen Maßstäben zu entscheiden hat, so ein Verbot ausspricht.
Klar, und weil wir davon ausgehen, dass die Judikative, also die Justiz, und die Exekutive, also die Regierung, getrennt voneinander arbeiten, wenn das nicht so wäre, dann hätte man noch ganz andere Probleme. Davon muss man sozusagen ausgehen, auch wenn man eine Verfassung schreibt, muss man wahrscheinlich davon ausgehen.
Genau, das ist ja ein Grundprinzip der Demokratie, eben die strikte Trennung zwischen der richterlichen Gewalt, der Judikative und der Exekutive und dann dem Parlament auf der anderen Seite, genau. Und deshalb, als das Grundgesetz geschrieben wurde, hat der Verfassungsgeber eben diesen Passus eingefügt, dass Parteien als verfassungswidrig erklärt werden können, genau wegen dieser Erfahrungen aus der Weimarer Republik. Und er hat sich aber nicht nur für ein Parteiverbot entschieden, sondern in Konsequenz auch für eine wertgebundene Verfassung. Das ist nämlich der Unterschied. Die deutsche Verfassung, also das Grundgesetz, kann zwar mit einer Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat geändert werden, wird auch regelmäßig gemacht. Allerdings gibt es den unveränderlichen Verfassungskern. Das sind zwei Normen, die können einfach nicht geändert werden. Das ist zum einen der erste Artikel im Grundgesetz, nämlich die Würde des Menschen ist unantastbar. Hat vermutlich schon jeder mal gehört. Das kann, ganz egal welche Mehrheit im Lande besteht, kann das nicht geändert werden. Und Artikel 20. Und in Artikel 20, da steht zum Beispiel drin, dass die Bundesrepublik Deutschland ein demokratischer und sozialer Bundesstaat ist. Und da steht auch drin, dass alle Staatsgewalt vom Volke ausgehen muss. Also das Prinzip der Volkssouveränität ist da verankert, das Prinzip der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung und der Verantwortlichkeit der Regierung. Ein paar zentrale Grundprinzipien können eben ganz egal von welcher Mehrheit im Land nicht geändert werden. Ja, und jetzt müssen wir aber nochmal, finde ich, nachdem wir so ein bisschen diesen ganzen geschichtlichen Hintergrund und den rechtlichen Rahmen geklärt haben, auf die Frage eingehen, bringen Parteiverbote was? Also es ist ja schön und recht, dass der Grundgesetzgeber, der Parlamentarische Rat, entschlossen hat, wir lassen die rechtliche Möglichkeit zu, Parteien zu verbieten. Aber bringt das eigentlich was?
Ja, also ich habe es ja vorher schon angesprochen, ich glaube, wenn wirklich weite Teile der Bevölkerung, weil in dem Fall das Volk ja die Macht hat, das System nicht mehr haben will, dann würde es in der Demokratie, zum Glück kann man ja auf der einen Seite sagen, weil damit die Demokratie funktioniert, aber dann auch traurigerweise ein Stück weit, wenn man die Demokratie eigentlich erhalten wird, einen Weg finden, sich von diesem System zu entfernen. Es gibt da auch ein ganz bekanntes Buch, hat vielleicht auch mancher gesehen, ist zwar von zwei Harvard-Wissenschaftlern geschrieben, allerdings in der Populärliteratur angesiedelt, also liegt auch im Buchhandel, Wie Demokratien sterben, heißt es. Und die haben als Quintessenz rausgefunden, dass es früher so war, dass Demokratien draufgegangen sind, weil fremde Herrscher kamen und sich wieder an die Macht geschwungen haben, weil irgendwelche internen...
Oder das Militär sich einfach
wieder hochgeputscht hat, etc. Und dass wir in der Zeit leben, wo das eben nicht mehr so ist, kann zwar immer noch passieren, aber der Hauptgrund, warum demokratische Systeme auseinanderfallen, liegt daran, dass sich das demokratische System Stück für Stück selber abschafft. Man könnte jetzt sagen, vielleicht zum Beispiel Türkei, wird man sehen, ob das so endet, aber gibt es Anhaltspunkte dahin. Da finden ja immer noch Wahlen statt, die auch frei sind, inzwischen halt schon nicht mehr ganz so, aber ursprünglich war Erdogan oder die Partei von Erdogan wurde eben mal legal in freien Wahlen an die Macht gewählt.
Die AKP.
Genau, die AKP und wird auch immer wieder bestätigt in Wahlen. Gleichzeitig ist es auch eine Partei, die ganz langsam das System aushöhlt, wo man eben sagen kann, dieser Grundsatz, dass der mag die Wahl an sich immer noch frei sein, aber eben, wenn man jetzt sagen würde, dieses Werben für die Partei, auch für die Opposition in gleicher Chance, das ist wahrscheinlich schon nicht mehr gegeben, weil Erdogan eben die Medien durchaus im Blick hat und ein Stück weit kontrolliert. Und trotzdem kann man jetzt bis jetzt noch nicht sagen, das wurde irgendwie geputscht oder es gab irgendwie einen gewaltsamen Machtanriss oder jemand hat die Gerichte auseinandergenommen oder irgendwie die Polizei unter seinen Beschlag genommen, sondern es ist ein Stück weit eine Entfernung mit der Zeit, Wahl für Wahl weg vom demokratischen, von der demokratischen Struktur. Mit ein bisschen mehr Fantasie kann man auch sagen, die USA könnten sich in einem ähnlichen Strudel bewegen.
Also die zwei Harvard-Autoren sprechen in ihrem Buch auch von den USA. Also es geht eben um diese schleichende Erosion des Rechtsstaats und der Demokratie, die eben viel gefährlicher sein kann als ein Knall, wie es früher eben öfter mal passiert ist, dass einfach das Militär zum Beispiel die Macht übernommen hat. Und diese schleichende Erosion ist deshalb so gefährlich, weil man sie teilweise nicht mitbekommt. Und es fängt eben damit an, dass ein gewählter Präsident einen eigentlich unabhängigen Sonderermittler beispielsweise beeinflusst oder bedroht oder ihm irgendwie in seine Ermittlungen reinpfuscht. Also das sind eben diese Punkte schleichender Zerfall einer Demokratie.
Dass ein Präsident vielleicht dafür sorgt, dass die Post nicht mehr unabhängig die Wahlunterlagen versenden kann oder in Empfang nehmen kann. Genau. Und man kann da sagen, Parteiverbot hin oder her, aber wenn solche Parteien eben mit der Mehrheit des Volkes immer wieder bestätigt werden, dann kann man sie nicht mehr verbieten und dann ist es irgendwann auch zu spät und ob man dann, ob es theoretisch die Möglichkeit des Parteiverbotes gäbe oder nicht, dann hat das Volk im Endeffekt entschieden. Und zweiter großer Punkt, der ich auch sagen würde, auch ein Parteiverbot schwierig macht oder vielleicht ein bisschen ad absurdum führt, ist, dass man Parteien natürlich verbieten kann. Gedankengut kann man aber schlecht verbieten oder man bekommt das ganz schlecht aus den Köpfen. Das war ja auch so ein großer Punkt, den die Kritiker des NPD-Verfahrens oder der beiden NPD-Verfahren angebracht hat. Ja, mag sein, dass wir jetzt diese Partei verbieten, aber die Mitglieder bleiben ja im Land und möglicherweise radikalisieren sie sich sogar. Parteien sind an gewisse Spielregeln gebunden, die wollen auch vielleicht nicht bis ins Ende abrutschen, weil sie eben als Parteien auf irgendwelche Privilegien haben. Sie können sich leichter versammeln, sie kriegen leichter Gelder, sie können, genau, haben verschiedene haben einfach Rechte als Parteien, was ja auch gut ist. Und die wollen sie sich erhalten und eben nicht verboten werden und mäßigen sich dadurch vielleicht teilweise selber. Wenn sie dann irgendwann verboten sind, könnten die Mitglieder auch sagen, jetzt ist eh egal, wir rutschen in den Untergrund ab und treiben den Kampf halt dann nicht mehr im Parlament weiter, sondern dann durch Anschläge auf der Straße, was auch immer. Das würde ich sagen, sind so zwei Punkte, wo man sagen kann, Parteiverbot hin oder her, aber die Gefahren werden da, also das schaltest du dadurch nicht aus.
Genau, das Parteiverbot ist eben kein Weltanschauungsverbot und auch kein Gesinnungsverbot, denn Menschen dürfen verfassungsfeindliche Gedanken haben, dagegen kann der Staat auch nichts tun. Er kann allerdings verbieten, wenn sich diese verfassungsfeindlichen Gedanken eben in Handlungen insofern äußern, als dass es Menschen dann gibt, die diese freiheitliche Demokratie beseitigen wollen. Aber, wie du sagst, ist eine Partei erstmal so groß, dass sie quasi eine reale Gefahr für den Bestand der Bundesrepublik Deutschland darstellen könnte, dann kann man sie gar nicht mehr verbieten. Und wenn sie noch so klein ist, dass sie keine Gefahr darstellt, wie jetzt die NPD, dann muss man sie nicht verbieten. Dann gibt es für den Rechtsstaat, für den freiheitlichen demokratischen Staat, der grundsätzlich eben von einer Parteienfreiheit ausgeht und politische Meinungsfreiheit auch billigt, dann gibt es für diesen Staat eigentlich keinen Grund, diese Partei zu verbieten. Und das Schwierige, also ich denke, das größte Dilemma an diesem Parteiverbot ist nämlich, dass der Staat eben sich genau überlegen muss, wann ist ein Verbot eigentlich zulässig? Weil wenn er zu früh eine Partei verbietet, also zu früh in diesen Prozess eingreift, dann besteht eben die Gefahr, dass die Mitglieder, die diese Partei hat, in den illegalen Untergrund abrutschen und von dort unbeobachtet den Kampf gegen die Demokratie weiterführen. Es besteht auch die Gefahr, dass bestehende Parteien, die schon so ein bisschen am Rand angesiedelt sind, sich zusätzlich noch radikalisieren und beispielsweise wählbar und attraktiv für diese nun illegalisierten Parteianhänger werden. Und das sind eben alles Gefahren, wenn der Staat zu früh eingreift. Genau, wenn er hingegen zu spät eingreift, dann besteht wieder die Gefahr, dass er sich gar nicht mehr selber schützen kann.
Genau, wenn wir hier von der Staat sprechen, haben wir ja vorher schon gesagt, der Staat mit einem staatlichen Organ, Bundesrat, Bundesregierung oder Bundestag, ist eben, sind die, die vor Gericht ziehen können, aber der Staat kann sozusagen nur den, also der Staat mit einem seiner Organe kann nur den Antrag auf Verbot stellen. Das Verbot wird dann eben vom Gericht stattgegeben oder wie bei der NPD auch nicht. Da hätte der Staat es gerne verboten, hat aber vom Gericht bescheinigt bekommen, aus zwei verschiedenen Gründen, das geht eben nicht.
Genau, und wichtig, das finde ich, sieht man auch schon an den Parteiverbotsurteilen, nämlich die zwei Urteile, die in den 50er Jahren gesprochen wurden, die ich eingangs erwähnt habe, die waren beide erfolgreich, obwohl die zwei Parteien eigentlich irrelevant waren, genauso wie die NPD heute. Trotzdem waren sie erfolgreich. Ja, da spielt vermutlich auch sowas wie eine gefestigte demokratische Kultur eine Rolle, ne? Weil in den 50er Jahren, die Demokratie war noch ganz jung und hatte vielleicht noch viel mehr Angst so vor ihren Feinden. Jetzt, 2017, in einer gefestigten, konsolidierten Demokratie, da kann der Staat vielleicht auch mehr aushalten und seine Verfassungsfeinde auch bis zum gewissen Grad zumindest agieren lassen und mit, ich sag mal, weniger harten Maßnahmen gegensteuern. Zum Beispiel hat der Gesetzgeber nämlich dann 2017 eine entsprechende Grundgesetzänderung noch erlassen, dass verfassungswidrige Parteien von der staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen werden und gewisse steuerliche Vergünstigungen, die normalerweise Parteien erhalten, nicht mehr bekommen. Und das war eben eine Reaktion auf das NPD-Urteil, denn da hieß es ja, die NPD ist verfassungswidrig, aber wir verbieten sie trotzdem nicht. Und jetzt ist die NPD von dieser staatlichen Parteienfinanzierung ausgeschlossen, was doch eine gute Idee ist.
Genau, weil man eben gesagt hat, wir halt müssen, oder man muss euch zwar aushalten, weil ihr eh keine Chance habt, vereinfacht gesagt, aber der Staat muss nichts finanziell unterstützen, was darauf abzielt, ihn am Ende des Tages sozusagen abzuschaffen. Und du hast ja nochmal von den früheren Verfahren in den 50ern gesprochen. Da war es doch richtig, oder? Also gut, bei der kommunistischen Partei kann ich mir vorstellen, dass das in einer Zeit war, wo eben der böse Kommunismus aus dem Osten auch ein willkommenes Feindbild war, wo man sich da vielleicht ganz arg abgrenzen wollte. Aber es war doch auf jeden Fall auch richtig, dass man diese Nazi-NSDAP-Nachfolgepartei, dass man da wahrscheinlich klar gemacht hat, so bis hier und nicht weiter. Es ist schon mal schiefgegangen, da waren die Erinnerungen auch noch wach. Gut, die Weimarer Republik mag auch an, du hast gesagt, weniger verfestigten Demokratieverständnis in der Bevölkerung zerbrochen sein. Da könnte jetzt manche Historiker wahrscheinlich ganze Arbeiten drüber schreiben. Aber da war doch richtig, dass der Staat sich als diese wehrhafte Demokratie erwiesen hat. Oder siehst du das anders?
Das sehe ich genauso, denn die Aufnahme dieses Parteiverbotsartikels 21 im Grundgesetz war ja eine Reaktion eben auf die Erfahrung mit der NSDAP. Und diese sozialistische Reichspartei, die SRP, die 1952 verboten wurde, die war ja quasi die Nachfolgepartei der NSDAP. Die hatte auch eine Wesensverwandtschaft zum Nationalsozialismus. Die hat ihre Führungskräfte aus den Reihen der ehemaligen Nationalsozialisten gewonnen. Die hat ihre Spitzenposition extra mit diesen Menschen besetzt und hat sich eben gezielt gegen die Demokratie gewandt. Also es wäre ja total inkonsequent für einen Staat gewesen, wenn er diese Menschen einfach hätte machen lassen, weil dann hätte er doch eben gezeigt, dass er keine Zähne hat. Und die Idee von wehrhafter Demokratie ist ja eben, dass der Staat auch Kante zeigt gegen Extremisten und bereit ist, seine Verfassungsordnung, seine Wertvorstellungen zu verteidigen.
Und auch sich selbst das erlaubt, sozusagen. Gibt es noch andere Punkte, wo sich diese wehrhafte Demokratie in Deutschland äußert, oder ist es nur mit einem Parteiverbotsverfahren, das wir eben haben?
Nee, genau. Es gibt noch zwei andere Stellen. Man spricht da auch immer von der Normentrias, Artikel 9 Grundgesetz, Artikel 18 und Artikel 21. Und Artikel 9 beispielsweise sieht vor, dass alle Vereinigungen, also nicht Parteien, sondern so privatrechtliche Vereinigungen, vom Innenministerium verboten werden können, wenn sie sich gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung
da richten. Da auch ein Unterschied, warum eben zum Beispiel Parteien wie der Dritte Weg gerne als Partei agieren, weil sie dann eben, da könnten sich auch ein paar Nazis einfach so treffen. Man darf auch bezweifeln, ob die wirklich glauben oder auch das Ziel haben, irgendwann in Regierungsverantwortung zu kommen oder irgendwie glauben, in Parlamente zu kommen. Aber sobald sie halt den Status einer Partei haben, kann nicht einfach das Bundesinnenministerium,
die Exekutive,
genau, als die dann halt auch irgendeiner Partei gehört, mal dieses jetzt gerade zum Beispiel der CSU, die einfach das gut findet, dass solche Rechten nicht mehr da sein dürfen und irgendwie verboten werden, die können dann diese Partei nicht mehr verbieten. Wäre das weiterhin einen Verein, weiß ich, irgendein, die Hells Angels, da gibt es zum Beispiel manche Ortsvereine, die dann einfach verboten werden, wenn sie irgendwo mit Messern oder sowas rumgelaufen sind. Das geht dann relativ flux. Da steht der Innenminister vor der Presse, erzählt, wir haben eine Razzia gemacht und festgestellt, das ist gefährlich und damit verbieten wir euch das. Deswegen, da der Unterschied, deswegen wollen die gerne als Partei, oder das ist der Vorteil auch unter anderem eines Parteienstatus. Und du wolltest noch irgendwas sagen, wo die wehrhafte Demokratie in Erscheinung tritt.
Genau, in Artikel 18 Grundgesetz, davon wurde allerdings bislang noch nie Gebrauch gemacht, ist aber trotzdem erwähnenswert. Artikel 18 Grundgesetz sieht nämlich die Verwirkung von Grundrechten vor, von gewissen politischen Grundrechten, wenn eine Person diese Grundrechte benutzt, um sie gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzusetzen, zum Beispiel das Recht auf Meinungsäußerung. Und eben eine Person, die diese Grundrechte benutzt, um damit den Bestand der Bundesrepublik zu gefährden, da kann das Bundesverfassungsgericht dann sagen, diese eine Person kann diese Grundrechte jetzt nicht mehr ausüben. Allerdings bislang hatte das praktisch keine Relevanz, gehört aber in diesen Komplex wehrhafte Demokratie und streitbare Demokratie.
Da müsste dann auch wieder jemand vor das Verfassungsgericht ziehen und sich das tatsächlich von denen bescheinigen lassen.
Richtig.
Dass man denen ziehen darf.
Das müsste man dann wieder beantragen, denn wo kein Kläger, da kein Richter. Allerdings das am meisten verwendete Institut der wehrhaften Demokratie, sage ich mal, ist dieser Artikel 9, das Vereinigungsverbot, denn da kann tatsächlich die Exekutive einfach hergehen und sagen, okay, wir haben Anzeichen, dass die und die Vereinigung rechts- oder linksextrem ist und kann dann durch Verbot das erreichen. Auch das ist natürlich nicht super leicht, die Exekutive muss das schon auch begründen, denn natürlich in fast jedem Fall zieht dann die entsprechende Vereinigung vor Gericht und teilweise hat sie dann Erfolg oder eben auch nicht.
Genau. Dann sind wir, glaube ich, soweit durch. Du hast jetzt ja eine Arbeit geschrieben, hast dich seit Monaten dadurch irgendwelche Texte gewälzt. Würdest du als Fazit irgendein Fazit ziehen? Bist du im Endeffekt froh, dass die Bundesrepublik so wehrhafte Mittel hat oder siehst du auch eher die potenzielle Nutzlosigkeit von Parteiverbotsverfahren oder Parteiverboten?
Persönlich bin ich tatsächlich ein Verfechter davon. Ich halte es für eine gute Idee. Was wir noch erwähnen könnten an der Stelle ist, dass das Parteiverbot relativ einzigartig ist weltweit. Also ein Parteiverbot, das so durch das oberste Gericht ausgesprochen wird. Ich halte das für ein Verfahren, das nach größtmöglicher Transparenz eigentlich abläuft und das finde ich gut daran. Allerdings sehe ich auch die vielen Probleme, die damit einhergehen, die wir jetzt auch teilweise thematisiert haben. Deshalb sollte man schon wirklich nur im schlimmsten Fall davon Gebrauch werden und wirklich nach vorheriger Ausschöpfung so alle Alternativen. Wie ist deine Meinung dazu?
Ja, zwiegespalten. Also ich würde irgendwie auch die Auffassung teilen, dass es am Anfang einfach richtig war zu sagen, wir haben auch ein Stück weit gelernt aus dem, dass es schiefgelaufen ist, in der Weimarer Republik und zwar gründlich und wir stehen dazu, dass wir eine demokratische Grundordnung haben und wir sind auch bereit, die zu verteidigen. Allerdings sehe ich tatsächlich das ganz große Problem, dass man Gedankengut einfach nicht rauskriegt und da muss auf jeden Fall parallel zu solchen Verfahren immer der Versuch sein, prodemokratische Bildung voranzutreiben, mündige Bürger zu erziehen oder zu hervorzubringen, die aber auch hinter dem demokratischen System stehen und auch persönlich dafür einstehen und das verteidigen, weil das kann der Staat nicht alleine machen. Dafür ist er auch in der Demokratie einfach nicht vorgesehen. Und deswegen hatte das mal seinen Nutzen. Ich sehe gerade nicht, wo man es jetzt gerade bräuchte und hoffe, dass man es auch nicht mehr braucht, weil die Zivilgesellschaft es eben selbst geregelt bekommt, die Feinde der Demokratie und der Grundordnung klein zu halten. Ja, soweit würde ich sagen.
Es ging eben auch um Extremismusprävention. Frühzeitig ansetzen durch, wie du sagst, politische Bildung, Demokratieförderung
einzugreifen. Einen Podcast wie am Puls der Politik.
Richtig.
Gut, ich glaube, damit sind wir ein Stück am Ende, haben soweit mal einen Überblick geschaffen und freuen uns wie jede Woche, wenn ihr uns auf unseren sozialen Kanälen folgt, uns da weiterverbreitet. Wir sind sowohl auf Instagram als auch auf Facebook. Freuen uns da über Follower und Likes und auch wenn ihr uns im privaten Umfeld weiter empfehlt. Wir freuen uns, wenn wir weiter wachsen und verabschieden uns für diese Woche. Tschüss.
Tschüss.